SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Einen Facharzttermin zu bekommen oder eine neue Hausarztpraxis zu finden, wenn der bisherige Arzt in Rente geht, das kann teils richtig schwierig werden. Heute protestieren niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und fordern Reformen. Sie kritisieren, es gebe zu viel Bürokratie, zu wenig Personal und zu wenig Geld und wünschen sich unter anderem ein Ende der Deckelung der Budgets, die die Krankenkassen zahlen. Darüber habe ich mit dem Gesundheitsökonomen Boris Augurski gesprochen. Herr Professor Augurski, würde mehr Geld denn die Probleme in den Praxen lösen?
Ja, wenn man mehr Geld bekommt, dann ist die Frage, was macht man damit? Kann man dann auch mehr Leute einstellen, um Unterstützung zu bekommen? Das ist halt nicht immer der Fall, weil es oft diese Leute, das Fachpersonal nicht gibt. Und mehr Geld würde ja auch bedeuten, dass das jemand bezahlen muss. Das sind dann die Beitragszahler, also der Krankenkassen. Und die werden ja leider auch weniger, sodass wir die Beitragssätze erhöhen müssen. Und die sind ja schon hoch. Also allein mehr Geld wird unser Gesundheitssystem nicht stabiler machen.
Was wäre denn dann eine Lösung? Was könnte man denn sonst machen, wenn es nicht mehr Geld gibt? Wo könnte man denn sparen in diesem ambulanten System?
Also ich glaube, wir müssen im ambulanten System, aber im gesamten Gesundheitswesen viel stärker darauf schauen, welche Leistungen haben eigentlich welchen Nutzen für die Menschen. Und dann zu sagen, das, was kein Nutzen schafft, kein großer, kein nachgewiesener Nutzen, das können wir dann auch sein lassen. Damit sparen wir ja eine Menge Arbeit und entlasten dann auch die Fachpersonen. Und zum Zweiten müssen wir uns die Frage stellen, welche Bürokratie und Dokumentationen brauchen wir unbedingt? Die müssen wir natürlich dann auch machen. Aber welche brauchen wir auch nicht? Allein Bürokratie frisst eine Menge Zeit bei dem medizinischen Fachpersonal, beim ärztlichen Dienst und so weiter. Und da hat zum Beispiel der Marburger Bund mal ausgerechnet, jetzt für Krankenhäuser, wenn man das halbieren könnte, diesen Bürokratiebedarf, dann würde man dadurch schon 13.500 ärztliche Vollkräfte frei bekommen. Das ist ja eine Menge.
Was sehen Sie denn zum Beispiel in Arztpraxen an medizinischen Maßnahmen, an Dingen, auf die wir womöglich verzichten könnten?
Also es gab jetzt neulich weltweite Studien zu Screening-Maßnahmen. Also es gibt die Mammographie-Screenings, es gibt auch Prostatakrebs-Screening. Und da ist die Frage, ob die wirklich dazu führen, dass man Todesfälle vermeiden kann. Und da waren die Ergebnisse nicht so überzeugend, sodass wir nochmal genauer hinschauen müssen. Wenn es sich nämlich nicht lohnt, also einen Nutzen stiftet für die Menschen, dann könnte man ja die Zeit und das Geld dafür einsparen und woanders, wo man einen hohen Nutzen hat, ausgeben.
Halten Sie denn trotz allem die Forderung niedergelassener Ärztinnen und Ärzte für berechtigt nach mehr Geld oder insbesondere auch nach einem Abschaffen der Budgetierung?
Ja, das ist im Gesundheitswesen schwierig, denn anders als in anderen Branchen gibt es ja niemanden, der sagt, mir ist es jetzt genug, mir ist es zu teuer, ich möchte jetzt eine Leistung nicht. Im ärztlichen Bereich entscheidet ja quasi der Arzt oder die Ärztin selbst, wie viel Leistung erbracht wird. Und es braucht da eine Bremse, sonst wird viel zu viel erbracht. Also brauchen wir irgendeinen Deckel, sonst explodiert uns das Gesundheitssystem. Inwieweit der Deckel heute, so wie er ist, klug ist oder nicht, darüber kann man sicherlich reden, aber ohne Deckel wird man nicht auskommen.
Insbesondere im ländlichen Raum fehlen junge Menschen, die Praxen übernehmen wollen, auch selbstständig sein wollen. Wo sehen Sie denn da eine Lösung, womöglich eben auch junge Leute für die Selbstständigkeit zu begeistern?
Also tatsächlich im ländlichen Raum, das ist meine größte Sorge, dass wir da die nächsten 10, 20 Jahre Schwierigkeiten haben, die ambulante Versorgung gut aufrechtzuerhalten, auch breit, auch fachärztlich, hausärztlich. Und da brauchen wir neue Ideen. Also ich denke mal, man muss viel stärker im ländlichen Bereich zusammenarbeiten zwischen Krankenhäusern und Arztpraxen. Das muss stärker zusammenwachsen. Kleine Einheiten bilden, wo dann auch Arztpraxen zusammenarbeiten können. Das ist ein wichtiger Punkt. Und ein zweiter ist, dass wir schauen, können wir telemedizinisch vielleicht die ländlichen Regionen an die großen Zentren bis hin zu Unikliniken andocken und das ganze ärztliche Fach-Know-how dann in die dezentralen Gebiete transportieren. Und da brauchen wir dann auch für Hilfskräfte mehr Möglichkeiten, sodass zum Beispiel eine Assistenzkraft in einem ländlichen Raum einen Patient betreuen kann und eine Telemedizin-Verbindung herstellen kann. Dann haben wir auch gute Qualität, auch wenn jetzt das ärztliche Know-how weit entfernt ist, hunderte Kilometer entfernt ist.
Eine Klage von Vertretern niedergelassener Ärztinnen und Ärzte ist auch, die Politik habe die Krankenhäuser zu stark im Blick und den ambulanten Bereich, die Praxen zu wenig. Teilen Sie die Einschätzung?
Also es ist richtig, dass wir derzeit viel über Krankenhäuser sprechen. Es steht eine große Krankenhausreform an, mit einer der größten in den vergangenen 20 Jahren. Insofern ist der Fokus jetzt naturgemäß zunächst mal dieses Jahr auf Krankenhäuser. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass wir eigentlich das Gesundheitswesen als Ganzes reformieren und auch über die Sektoren hinweg denken. Also Krankenhaus auf der einen Seite mit viel fachärztlichem Know-how und die niedergelassenen Praxen auf der anderen Seite, die müssen wir unbedingt mehr verzahnen. Denn die nächsten 20 Jahre wird das Gesundheitswesen völlig anders werden, als wir das heute kennen.
Sagt Boris Augurski vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Er ist auch Mitglied der Krankenhauskommission, die Empfehlungen für die Bundesregierung zur Krankenhausreform erstellt. In Deutschland arbeiten immer mehr Mütter. Zuletzt waren 7 von 10 berufstätig. Außerdem gleichen sich Ost- und Westdeutschland dabei immer mehr an. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, ist der Anteil erwerbstätiger Frauen mit minderjährigen Kindern in den letzten 25 Jahren deutschlandweit gestiegen. Von 58% auf 69%.
Regionale Unterschiede haben sich demnach deutlich verringert. Das Fazit der Statistiker: Die erwerbstätigen Quoten der Mütter in West- und Norddeutschland haben sich den nach wie vor höheren Quoten in Ost- und Süddeutschland angenähert. So arbeiteten im vergangenen Jahr in den westdeutschen Bundesländern, darunter Rheinland-Pfalz, 66% der Mütter. Vor 25 Jahren waren es nur die Hälfte der Frauen gewesen. In Süddeutschland mit Baden-Württemberg ist die Erwerbstätigenquote in diesem Zeitraum von 60% auf 70% gestiegen. In Ostdeutschland waren vor 25 Jahren bereits 69% der Mütter berufstätig. Inzwischen liegt die Quote bei 76%. Ein Grund für den bundesweiten Anstieg dürfte der Ausbau der Kinderbetreuung sein, da es inzwischen einen rechtlichen Anspruch auf frühkindliche Betreuung gibt. Die Industriestaatenorganisation OECD empfiehlt, weitere Maßnahmen zu ergreifen, um Frauen längere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Das Angebot an Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung müsse weiter ausgebaut werden, heißt es von der OECD. Das könne auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion.
Chaos und Kunden ohne Zugriff auf ihr Konto. Bei der Postbank hat es monatelang Softwareprobleme gegeben. Jetzt schickt die Finanzaufsicht BaFin einen Sonderbeauftragten zu der Tochter der Deutschen Bank. Der soll sich darum kümmern, dass die Probleme für die Kunden schnell und komplett beseitigt werden.
Hintergrund ist, dass sich bundesweit bereits tausende Verbraucher bei der BaFin beschwert haben. Viele hatten zeitweise nur eingeschränkt oder gar keinen Zugriff mehr auf ihr Konto und mussten beim Kundenservice der Bank extrem lange auf Hilfe warten. Der Sonderbeauftragte, ein IT-Experte, soll nun im Auftrag der BaFin vor Ort überwachen, dass diese Schwierigkeiten zügig und vollständig beseitigt werden. Auslöser dafür war, dass die Kunden der Postbank mit denen der Deutschen Bank auf eine gemeinsame Plattform umziehen mussten. Darüber hinaus gab es laut BaFin auch Probleme beim Baufinanzierungsgeschäft der DSL Bank, einer weiteren Tochter der Deutschen Bank. Es verzögerten sich zum Beispiel Auszahlungen der Bank. Von der Deutschen Bank und der Postbank hieß es, um diese Probleme zu lösen, werde man mit der BaFin und ihrem Sonderbeauftragten eng zusammenarbeiten. Ursula Mayer, Frankfurt am Main.
Vielleicht genießen Sie auch gerade ein langes Wochenende oder vielleicht sogar einen Kurzurlaub. Wer dafür oder für den nächsten längeren Urlaub einen Flug gebucht hat, hat sich womöglich in letzter Zeit gewundert. Teils sehen wir da ungewöhnlicherweise sinkende Preise. Christoph Mautes aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich da schlau gemacht, ob Reisende auch mittelfristig auf Entspannung hoffen können und woran das überhaupt liegt.
Also erstmal ist es relativ normal, dass so Richtung Herbst die Flüge ein bisschen günstiger werden. Das passiert eigentlich jedes Jahr. Die Hauptreisezeit ist vorbei, die Nachfrage sinkt und mit ihr in gewissem Maße dann auch die Preise. Dieses Jahr scheint es außerdem so zu sein, dass einige Airlines sich überspitzt gesagt so ein bisschen verkalkuliert haben und dadurch niedrigere Preise angeboten haben oder noch anbieten. Ich habe auch jetzt keinen Branchenexperten bislang gehört, der da einen großen Preiskrieg auf dem Markt kommen sieht. Kerosin ist teuer, Flughafengebühren sind teuer, Personalkosten sind teuer und nichts davon wird absehbar deutlich günstiger werden. Deshalb sehe ich jetzt keinen Grund, warum Fliegen dauerhaft nochmal spürbar billiger werden sollte. Klar kann man immer mal ein Schnäppchen machen und es gibt auch immer mal wieder gute Angebote bei Billig-Airlines, aber die Preiskurve insgesamt wird langfristig ziemlich wahrscheinlich nach oben zeigen.
Ja, und vom Fliegen zurück auf den Boden. Ein Thema heute auf dem Börsenparkett ist die Schuhfirma Birkenstock. Es gibt jetzt detaillierte Infos zum geplanten Börsengang.
Wenn der Hersteller von Gesundheitsschuhen aus Linz am Rhein in New York an die Börse geht, sollen rund 37 Millionen Aktien ausgegeben werden. Laut Börsenprospekt in der Spanne zwischen 44 und 49 Dollar. Das entspräche einem Börsenwert von 8,3 bis 9,2 Milliarden Dollar. Nach der Platzierung hielte die französisch-amerikanische Beteiligungsfirma L. Catterton immer noch gut 80% der Anteile. L. Catterton hatte Birkenstock vor 2 Jahren für 4 Milliarden Euro von der Gründerfamilie gekauft. Birkenstock ist derzeit sehr im Trend, unter anderem in den USA. Nicht nur deshalb, weil die Hauptfigur im Kino-Kassenschlager Barbie Birkenstocks trägt. Agenturberichten zufolge könnte Birkenstocks Börsendebüt bereits kommende Woche anstehen. Mindestens 1,4 Milliarden Dollar will das Unternehmen dabei erzielen. Dass Birkenstock in New York an die Börse geht, ist ein Schlag für die deutsche Börse. Kürzlich hatten die Frankfurter bereits das Schwergewicht Linde ganz an die Wall Street verloren. Der deutsche Aktienindex war heute auf Zickzackkurs. Für schlechte Laune sorgten auch enttäuschende Konjunkturdaten. Laut einer Umfrage hat die deutsche Industrie die Produktion im September so stark zurückgefahren wie seit 3,5 Jahren nicht mehr. Das Börsenbarometer ging mit 15.247 Punkten aus dem Handel, ein Minus von 0,9%. Heidi Radwilas, ARD Finanzredaktion Frankfurt.